NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Mai 1940. Der Todestag von Wilhelm Prinz von Preußen.
Christa, Prinzessin von Preußen, erinnerte an den Mann, der starb, als sie 3 Jahre alt war.
Mein Vater ging erst nach Polen und dann eben nach Frankreich, entsetzlicherweise. Er ging in den Krieg, er wurde schwer verletzt an der belgisch-französischen Grenze.
Einige Tage später war der Vater, der älteste Enkel des letzten deutschen Kaisers, tot. Verstorben in einem Lazarett nahe der belgischen Kleinstadt Nivelles. Neben allen namenlosen Gefallenen hatte der Feldzug gegen Frankreich ein prominentes Opfer gefordert. Entsprechend groß war die Anteilnahme, als der Leichnam des 33-Jährigen im Parc von Sanssouci beigesetzt wurde.
Als Wilhelm an der Front stirbt, kommt es zu einer Beerdigung mit fast 50.000 Leuten, die sich da stumm in Potsdam im Parc Sanssouci versammeln.
Nie zuvor in der NS-Diktatur war eine so große Menschenmenge spontan und ohne Parteiorder zusammengekommen. Und das für einen Mann, der als Jurist und zweifacher Familienvater ein eher unspektakuläres Leben geführt hatte. Der Potsdamer Historiker Professor Michael Ebkenhans.
Er gilt dann später als jemand, der in der Öffentlichkeit vielleicht einen etwas moderneren Eindruck macht.
Aufsehen erregte eigentlich nur seine Heirat mit Dorothea von Salviati im Jahr 1933.
Als Thronfolger aus einem königlichen Haus stammend, musste eben die Partnerin auch aus einem ehemaligen regierenden oder königlichen Hause stammen.
Das tat Dorothea von Salviati nicht und so untersagte der im holländischen Exil lebende Großvater Wilhelm II. Diese Heirat.
Also gut, mein Vater gehorchte zunächst, weil der Kaiser wohl noch sehr einschüchternd war. Aber dabei blieb es nicht. 1933 hat er dann gesagt, ich heirate, ob es dem Großpapa passt oder nicht.
Der älteste Kaiserenkel wurde daraufhin von der Thronfolge ausgeschlossen. Und nun, im Mai 1940, gaben 50.000 Trauernde dem Hohenzollernprinzen, der sich über die Standesschranken hinweggesetzt hatte, das letzte Geleit.
Hitler kriegte einen Schreck über diese enorme Begeisterung.
Und das sieht aus wie eine monarchische Demonstration.
Und prompt folgte die Reaktion des Führerstaats.
Und Hitler erlässt dann diesen Prinzenerlass.
Die geheim gehaltene Anordnung legte fest, alle Angehörigen eines ehemals regierenden Adelshauses müssen die Wehrmacht verlassen.
Man möchte nicht, dass da eine Art Heldenmythos dann entsteht, der dann unter Umständen im Regime gefährlich wird. Da darf niemand mehr in der Wehrmacht sein, dann werden die auch ausgeschlossen.
Hitler hatte immer ein gespanntes Verhältnis zu den deutschen Adelshäusern im Allgemeinen und zu den Hohenzollern im Besonderen.
Hitler selber begründet es dann auch damit, dass er sagt, die sind alle international versippt. Wer weiß, was die da im Hintergrund dann auch noch treiben. Das kann ich alles nicht gebrauchen.
Für ihn waren es Verräter, die in der Niederlage flohen, wie Wilhelm II. 1918 am Ende des Ersten Weltkriegs. Kaiser, Prinzen, Fürsten, alles Verlierer und Versager. In seiner Hetzschrift Mein Kampf schrieb er 1925:
Es ist beim besten Willen nicht einzusehen, warum wir uns Leute zurückholen sollten, die uns im Augenblick der größten Gefahr verlassen haben.
Aber wie standen die Hohenzollern ihrerseits zur NS-Bewegung? Hatte das damalige Oberhaupt der Familie Kronprinz Wilhelm das Zeug zum Widerstand? War er Mitläufer oder eher Steigbügelhalter der Diktatur? Fragen, bei denen es aktuell um sehr viel Geld geht. Denn das heutige Oberhaupt der Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen, fordert Entschädigung vom Land Brandenburg.
Es geht erstmal grundsätzlich um die Frage der Zuordnung von Eigentum. Und dabei handelt es sich um ein bürgerliches Recht eines Bürgers, ja, der zufällig auch adlig ist.
Sagt Markus Hennig, der Anwalt der Hohenzollernfamilie. Der Forderungskatalog des Adelshauses umfasst Kunstschätze und Liegenschaften, die nach 1945 von der Sowjetunion in ihrer Besatzungszone enteignet wurden und heute im öffentlichen Besitz sind. Nur ist ein Ausgleich laut Gesetz von 1994 an Bedingungen geknüpft. Der Marburger Historiker Professor Eckhard Konze.
Entschädigung ist eben dann nicht zu leisten, wenn ein Antragsteller oder dessen Vorfahren dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet haben.
Nur, wann ist von diesem erheblichen Vorschub auszugehen? Über die knifflige Klausel debattierte der Bundestag. Es gab Anhörungen, sie beschäftigte Anwälte, Unterhändler und Historiker. Die Hohenzollernfamilie beauftragte den renommierten Preußenforscher Christopher Clark und den Stuttgarter Neuzeitprofessor Wolfram Püther mit einem Gutachten. Das Fazit?
Der Kronprinz war mit Sicherheit kein Verfechter der Weimarer Republik. Er wollte sie abschaffen, er wollte die Monarchie zurückhaben.
Sagt der Verhandlungsführer der Familie, der ehemalige Staatssekretär Jürgen Aretz.
Aber dass er in besonderer Weise den Nationalsozialisten Vorschub geleistet hätte, das hat nun Professor Clark und auch Professor Püther in seinem Gutachten deutlich widerlegt.
Zu völlig gegensätzlichen Ergebnissen kommen die beiden anderen Gutachter, die Historiker Peter Brandt und Stefan Malinowski. Der sagt,
dass aus der Familie erhebliche Vorschussleistungen für den Nationalsozialismus festzustellen sind.
Aber konnten die Hohenzollern den erheblichen Vorschub überhaupt leisten, nachdem sie mit Ende des Ersten Weltkriegs entmachtet worden waren? Image und Einfluss der Familie litten unter der Flucht des Kaisers. Um politisch wieder ins Spiel zu kommen, suchte sie nun den Schulterschluss mit den Gegnern der jungen Weimarer Republik. Michael Ebkenhans.
Man muss sich klar machen, dass die Hohenzollern die Republik im Grunde abgelehnt haben. Wo finden wir die Hohenzollern in den 20er und in den frühen 30er? Wir finden sie überall bei den rechten Organisationen, die versuchen, die Republik zu untergraben.
Auf die Wiederbelebung der Monarchie setzte bei den Republikfeinden kaum jemand. Aber vor allem der Hochadel sympathisierte zusehends mit neuen totalitären Allianzen.
Der Führergedanke ist überall lebendig geworden. Sehnsucht nach überlegener Führung erwacht in den Massen,
schrieb der einflussreiche adelige Publizist Heinrich von Gleichen-Russwurm 1924. Zwei Jahre später, da war die NSDAP noch eine Splitterpartei, kontaktierte Kronprinz Wilhelm den Mann, der seine Partei auf eben dieses Führerprinzip eingeschworen hatte. Eckhard Konze über die Folgen.
Schon 1926 trifft sich Kronprinz Wilhelm hier im Sizilienhof erstmals mit Hitler, macht ihn dadurch und die nationalsozialistische Bewegung salonfähig, gerade in konservativen monarchistischen Kreisen.
Spätestens mit der Weltwirtschaftskrise 1929 werden die Beziehungen zu den Nationalsozialisten intensiver.
1932 engagiert sich Kronprinz Wilhelm im Reichspräsidentenwahlkampf massiv für Hitler, nicht für den amtierenden Reichspräsidenten Hindenburg, sondern für Hitler. Später brüstet er sich sozusagen mit dieser Unterstützung, behauptet, er habe also Millionen von Deutschen der nationalsozialistischen Bewegung als Wähler zugeführt.
Aus einem Brief des Kronprinzen an Hitler aus dem Jahr 1932.
Sie wissen, wie sehr ich persönlich Sie verehre. Das habe ich auch bei der Reichspräsidentenwahl öffentlich durch meine Kundgebung bezeugt.
Weiter im Text nannte er die NSDAP
eine wunderbare Bewegung
und schloss mit dem Gruß
in alter Gesinnung Ihr ergebener Wilhelm.
Die Führung der NSDAP sicherte sich diese Unterstützung aus politischem Kalkül.
Hitler benutzt die Hohenzollern die ganze Zeit vor 1933, aber auch nach 1933. Die sind für ihn nichts anderes als nützliche Idioten, wenn man das so will. Ist vielleicht ein bisschen bösartig, aber sind nichts anderes als nützliche Idioten beim Kampf um die Macht und am Ende auch beim Erhalt um die Macht.
Als besonders dienstbar erwies sich der vierte Sohn des Kaisers, Prinz August Wilhelm. Der trat bereits 1930 in die NSDAP ein und war Spitzenkandidat bei der preußischen Landtagswahl 1932.
Sie biedern sich ja in Teilen, beste Beispiel ist August Wilhelm, wir finden sie ja bei SA und dann später auch bei der SS, wo sie ja dann als regelrechte Wanderprediger durchs Land ziehen, um für das NS-Regime Werbung zu machen.
Das alles reiche letztlich nicht aus, um den erheblichen Vorschub zu belegen, argumentiert Jürgen Aretz für die Hohenzollern-Nachfahren.
Ich habe noch keine Quelle gefunden, aus der man ablesen kann, dass der Kronprinz sich vorgestellt hat, dass Hitler die Lösung für die Probleme Deutschlands gewesen sei und dass er ihn deswegen zum Reichskanzler machen müsse. Davon kann überhaupt keine Rede sein.
Aber gerade in dem Moment, in dem Hitler seine Kanzlerschaft öffentlich zelebrierte, stand die Preußenfamilie Spalier und das in der ersten Reihe. Am 21. März 1933, dem Tag von Potsdam, wurde in einem Staatsakt die Eröffnung des neuen Reichstags gefeiert. Begleitet vom greisen Präsidenten Paul Hindenburg, von den NS-Unterstützern aus Wirtschaft, Reichswehr, Kultur und den Hohenzollern. Hier saugten die Nationalsozialisten das Charisma der Herrscherdynastie in vollen Zügen auf. Michael Ebkenhans.
Ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie sie sich dann auch beim NS-Regime anbiedern, ist ja der Tag von Potsdam im März 1933, wo alle Prinzen in ihren kaiserlichen Uniformen auftreten. Immer in der Hoffnung, letztlich vielleicht durch die Hintertür die NS-Bewegung als trojanisches Pferd der monarchischen Restauration nutzen zu können. Und das beste Symbol dafür ist in der Potsdamer Garnisonskirche die Tatsache, dass man in die Mitte dieser Zeremonie ja einen leeren Stuhl für den kommenden Kaiser stellt. Also ist auch von den Nazis geschickt inszeniert. die Hohenzollern spielen mit und sie spielen aus Überzeugung mit.
Das legt auch ein Brief des Kronprinzen nahe, den die Historikerin Professorin Stefanie Middendorf bei einer parlamentarischen Anhörung zu den Entschädigungsforderungen im Januar 2020 zitierte.
In einem ediert vorliegenden Brief schrieb Wilhelm von Preußen im März 1933, er werde nun jedem in die Fresse hauen, der sich der neuen Regierung verweigere.
Wie sehr sich der Kronprinz auch der NSDAP andiente, die Hoffnung, die Monarchie wieder zu beleben, erwies sich als Selbstbetrug. Der Führerstaat duldete keine Macht neben sich.
Es ist völlig unvorstellbar, dass Hitler je Wilhelm II. Oder den Sohn oder einen anderen Nachfahren des Hohenzollern auf dem Thron geduldet und damit auch eine Einschränkung seiner Macht hingenommen hätte.
Der Kaiserstuhl blieb leer, aber das hielt die Hohenzollern nicht davon ab, die NS-Diktatur weiterhin zu unterstützen. So luden der Kronprinz und seine Söhne die internationale Presse 1936 zu einem Fototermin ins Schloss Sizilienhof von Potsdam. Die Kaiserfamilie trug dabei die Parteisymbole. Stefan Malinowski.
Und ein preußisch-deutscher Kronprinz, der mit Hakenkreuzbinde durch die Gegend läuft und durch das Schloss Sizilienhof stiefelt und dort mit dem Hakenkreuz vor dem Spiegel posiert für Fotografen der internationalen Presse, leistet selbstverständlich einen symbolisch wichtigen Beitrag zur Festigung dieses NS-Regimes.
Und auch als der NS-Staat den Zweiten Weltkrieg entfesselte, blieb der Kronprinz der Diktatur verbunden. Aus einem Brief an den Reichskanzler Adolf Hitler:
Ihrer genialen Führung, der unvergleichlichen Tapferkeit unserer Truppen und ihrer erstklassigen Bewaffnung ist es gelungen, in der unvorstellbar kurzen Zeit von knapp 5 Wochen Holland und Belgien zur Kapitulation zu zwingen, die Trümmer des englischen Expeditionskorps in das Meer zu treiben und die sich tapfer wehrende französische Armee in einer Reihe großartiger Einkreisungsschlachten vernichtend zu schlagen.
Das schrieb er 1940, kurz nachdem sein ältester Sohn Wilhelm, der Enkel des letzten deutschen Kaisers, bei eben diesem Feldzug gefallen war. Dessen Begräbnis mit 50.000 Trauernden ließ erahnen, dass die Zuneigung zur Hohenzollern-Dynastie zumindest in Preußen noch Gewicht hatte. Dabei stand die Ausstrahlung der Familie aber stets in Diensten der Diktatur. Reicht das nun aus, um von erheblichem Vorschub zu sprechen? Eine Einschätzung von Michael Ebgenhans.
Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass alle, die in irgendeiner Form versucht haben, die Republik zu untergraben, auf der rechten Seite dem NS-Regime Vorschub geleistet haben. Das war denjenigen, die das getan haben, auch klar. Das gilt für den Kronprinzen, das gilt für seine Brüder und das gilt für alle anderen Mitglieder des Hauses Hohenzollern, genauso wie für diejenigen, die aus dem Bereich der Industrie oder was anderes kommen. Das muss man schlichtweg zunächst mal feststellen. Da haben die Hohenzollern auch ihr Päckchen zu tragen, ob sie dies nun bestreiten oder nicht. In dieser Verantwortung müssen sie sich stellen und die Dokumente sprechen dafür und nicht dagegen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Wilhelm Prinz von Preußen, der am 26. Mai 1940 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.